Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anja Backhaus. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei einer weiteren Folge Grad Global. Mein Gast heute hat Wirtschaft studiert bzw. Innovations- und Technologiemanagement an der Bergischen Universität Wuppertal. Und an dieser Uni war mein Vater ganz lange Professor für Wirtschaftswissenschaften. Der ist mittlerweile emeritiert und interessanterweise hat der gar keine Ahnung von Umwelt- oder Ressourcenökonomie. Die hatten damals ganz andere Themen in der Wirtschaftswissenschaft. Also Ökonomie hatte keine Berührungspunkte mit der Ökologie. Das ist erstaunlich, wie spät die Wirtschaftswissenschaft auf das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt gekommen ist. Bis heute gibt es noch wenige, die sich im Wirtschaftsbereich weiterbilden, was Nachhaltigkeit angeht. Darüber hatte sich zumindest hier in Grad Global Claudia Kempfert mal in einer Folge beschwert. Vielleicht ändert sich das langsam. Darüber möchte ich jetzt sprechen und ich freue mich auf das Gespräch mit Professor Dr. Barker Fadel. Er ist Vizepräsident Transfer, Nachhaltigkeit, Entrepreneurship und Innovation an der ISM, also der International School of Management. Hallo und herzlich willkommen, Herr Fadel.
Hallo Frau Backhaus und ich freue mich, bei dem Podcast teilzunehmen und ich glaube, ich habe sogar bei Ihrem Vater, wenn das Hagen Backhaus ist, sogar noch einen Kurs gemacht. Das ist aber schon viele, viele Jahre her.
Tatsächlich, das ist ja Wahnsinn, das war mir nicht bewusst. Ja, das war tatsächlich mein Vater und ich habe ihn ja gerade erwähnt. Und wissen Sie, ich darf das ja jetzt sagen, weil es hat schließlich nicht geklappt. Aber er und viele seiner Freunde sind ja als Wirtschaftswissenschaftler an die Unis gegangen, um die Institution, ich sag mal, zu unterwandern. Also die waren Marxisten und wollten ein anderes Wirtschaftssystem. Und sie dachten sich, am besten an der Wurzel ansetzen. Also wir gehen in die Lehre und in die Bildung. Und ich frage mich, ob das, was Sie jetzt machen, auch so ein bisschen ist. Also in der Bildung ansetzen, wenn man was verändern möchte. Sind Unis, sagen Sie, sind Unis der Kern der Transformation?
Ja, wir machen es ähnlich. Also wir versuchen auch alles zu unterwandern, aber natürlich immer nur mit dem guten Zweck, dass wir genau die Themen, die uns aktuell in der Gesellschaft berühren, dass wir die versuchen, noch stärker zu sensibilisieren, noch stärker in die Köpfe zu machen und oder zu bringen und natürlich auch gerade die Führungskräfte von morgen dafür vorzubereiten. Also das bedeutet, ja, es hat sich geändert, natürlich mit einem anderen Zweck. Der Kerngedanke ist immer gleich geblieben. Also und dementsprechend, ich glaube auch da, das Thema Bildung oder wirklich das Thema Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung, diese ganze Themenblock ist ein zentraler Punkt für Transformationsprozesse. Und dementsprechend, egal in welche Richtung man es treiben möchte, ob gut oder schlecht, in dem Fall bei uns natürlich immer in die gute Richtung, ist es hilfreich, ganz früh anzusetzen und dementsprechend zu sagen, Da lernt ihr was und da geht die Reise hin und dann könnt ihr damit auch die Wirtschaft und damit auch die Gesellschaft verändern und das wollen wir ja alle.
Ja, jetzt hat Claudia Kempfert, habe ich gerade auch zitiert, eine der bekanntesten deutschen Wirtschaftswissenschaftlerinnen und sie hatte gesagt, das Thema Nachhaltigkeit sei noch nicht genug in der Lehre und Bildung angekommen. Wie erleben Sie das, Herr Fadel?
Ich glaube, dass sie da recht hat, aber ich habe so ein bisschen eine andere Meinung, dass das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen noch ein Imageproblem hat oder ein Marketingproblem hat, dass viele jetzt mittlerweile in einer jetzigen Gesellschaft, in einer jetzigen Zeit oft die Augen rollen, wenn man nur über das Thema Nachhaltigkeit redet. Und das ist dann eher ein Frustthema und für viele noch ein zusätzliches Thema, was als Querschnitt angenommen wird. Ich glaube aber trotzdem, dass man noch viel, viel mehr machen könnte. Und Nachhaltigkeit in der Breite, also in der Vielfalt und nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch und sozial, dass wir einfach da noch einen Aufholbedarf haben. Aber auch da bin ich immer guter Dinge, dass wir das gut hinbekommen.
Ja, wie wichtig ist das denn auch, an der Uni zu vermitteln, dass ökologische, Sie haben das gerade angesprochen, und soziale Entwicklungen aufeinander auch einwirken. Also, dass das eine und das andere zusammenhängt und dass von beiden Aspekten, nämlich wie sich eine Gesellschaft ökologisch und sozial entwickelt, dass am Ende davon auch unser Wohlstand abhängt. Wie klar werden diese Punkte auch in der Wirtschaftswissenschaft aufgegriffen?
Leider nicht so klar, wie es vielleicht dem gerecht werden würde. Die große Herausforderung, die man natürlich hat, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit oder Zukunft per se, dass es ja oft multifaktoriell ist. Das bedeutet, wir haben ganz viele einzelne Bausteine, die da zusammenspielen. Und wenn wir über Fachdisziplinen schauen, und in dem Fall in den Wirtschaftswissenschaften, haben wir natürlich oft diesen unternehmerischen Schwerpunkt. Also oft die Theorien, die darauf sind, also das ich nenne es mal, die ökonomische Entwicklung, aber auch Marktwachstum oder vielleicht auch einfach Profite, dass die auch zum Teil zu Zielkonflikten mit dem Thema Nachhaltigkeit führen. Und dementsprechend ist die Betrachtung von einzelnen Fachdisziplinen eigentlich zu wenig und der Wunsch nach Inter- oder Transdisziplinarität, also einer größeren Fächervielfalt, ist seit Jahren immer auf der Agenda. Aber natürlich, wir wissen auch, eine große Universität ist eine Organisation, wo oft in Silos gedacht wird. Und diese Silos müssen wir nach und nach aufbrechen. Und dementsprechend bin ich ja eben nicht nur der Vizepräsident für Nachhaltigkeit, sondern auch für Transfer. Also wie wir diese beiden Brücken schließen, aber auch für Innovation und Entrepreneurship, um dem Ganzen noch eine stärkere Wirkung zu geben, um zu sagen, Nachhaltigkeit hat einen ganz, ganz innovativen Gedanken, hat einen wichtigen Gedanken, den wir vermitteln wollen, aber auch wirklich viele weitere Gedanken, wie wir Unternehmertum neu denken können. Und dieses Zusammenspiel wird in der nächsten Zeit einfach wichtiger werden.
Absolut. Und jetzt sagen Sie es ja, also Innovation ist ja Ihr Thema, Herr Fadel, aber es heißt von Unternehmerseite aus auch immer gerne mal wieder, Klimaschutz und Nachhaltigkeitsziele würden die Innovation ausbremsen, habe ich so schon gehört. Also Unternehmen könnten bei den vielen Auflagen nicht mehr innovativ sein. Wie sehen Sie das? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit Ihrer Einschätzung nach auch im Zusammenhang mit Innovation?
Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle und ich sehe auch bei der neuen Generation, also wirklich bei den Jugendlichen, bei den ganzen Studierenden, die nachkommen, dass das Thema viel stärker in der Generation vertreten ist, als wirklich vielleicht noch bei Personen, die 20, 30 Jahre älter sind. Das ist das Positive. Man muss aber auch ein bisschen die Unternehmer und die Unternehmen in Schutz nehmen. Natürlich, man wird auch gerade in Europa, wir haben ja immer wieder die Diskussion überreguliert, wir haben zu viele Berichtspflichten. Wir versuchen, überall einen Haken dran zu machen und es führt einfach zu einer Überforderung. Und ich sage jedem, ich habe ganz großen Respekt vor jedem Unternehmer, egal in welcher Größe, ob eine Person oder 5000 Personen. Man muss aber auch da mal wirklich fair sein. Das Image, was wir von einem Unternehmer haben in der jetzigen Gesellschaft, ist oft so, ja, die sind nur auf Profite auf, Gewinnmaximierung und alles. Mhm. Ja, das sind die ganzen alten Bilder, die man nochmal aus den Theorien hat. Aber mittlerweile, ich erlebe so viele Unternehmen, die versuchen wirklich auch in dem Umfeld zu agieren und dementsprechend auch positiv zu agieren und ganz viel auch für den sozialen Bereich oder auch im Nachhaltigkeitsbereich sich zu engagieren. Nur das Problem ist, wir haben oft das Thema Kommunikation. Da sind viele Unternehmen nicht so weit, um zu sagen, tue Gutes und rede darüber, sondern da müssen wir einfach noch ein bisschen Catch-up machen. Aber das ist ja auch so eine deutsche Eigenschaft, gute Bescheidenheit, nicht so viel darüber reden und einfach Gutes machen. Aber ich glaube, da können wir uns noch das ein oder andere von anderen Nationen abschauen, die sich für jede Kleinigkeit feiern. Und dementsprechend, es ist ein zentrales Thema, dass man zusammendenken muss und gar nicht mehr einzeln denken kann.
Jetzt setze ich da, wenn Sie sagen, einfach mal machen, da setzen natürlich viele vor allen Dingen auf die jüngere Generation. Sie haben das auch schon gerade angesprochen, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, das ist auch ein Generationenaspekt. Ich habe natürlich immer noch so ein Klischeebild vor Augen von BWL-Studierenden, also so geschniegelt im Anzug mit Ziel vor Augen, mal viel Geld zu verdienen. Also die Fridays for Future-Jugend, die stelle ich mir, also ich bin jetzt im Klischee, die stelle ich mir nicht im Hörsaal einer BWL-Vorlesung vor. Hat sich das gewandelt? Also gehen wirklich in die Wirtschaft Menschen, die was bewegen wollen, die etwas verändern wollen?
Ja, also es gibt natürlich den klassischen BWL-Justus, über den man immer in der Szene lacht. Das Thema soziales Unternehmertum ist ein ganz zentrales Thema, das immer stärker wird. Also wir sehen ich sehe ganz viele Studierende, die sagen, wir wollen studieren, wir wollen wirtschaftliche komplexe Zusammenhänge verstehen, um zu gründen, um sozial zu sein, um die Gesellschaft zu verändern. Also das nimmt man schon wahr. Und ich glaube, mittlerweile ist es auch stärker angekommen, dass der wirtschaftliche Aspekt eine zentrale Rolle spielen kann, um vielleicht auch Druck aufzubauen, gegen oder in eine politische Richtung, aber auch um wirklich einen Veränderungsmechanismen zu stärken. Und dementsprechend, das verstehen Leute. Und früher war es ja eher so, ja, dann studiert man klassisch ein MINT-Fach oder ein MINT-Fach oder soziale Arbeit und versucht dort über die sozialen Aspekte zu kommen. Mittlerweile ist es größer geworden und die Leute verstehen, okay, wir müssen bei Unternehmen ansetzen, die den größeren Hebel haben. Also diesen Leverage-Effekt, den man hat, wenn ein Unternehmen was Gutes tut, ist natürlich um ein Vielfaches höher als der Individualeffekt.
Ja, absolut. Und es gibt ja jetzt dann auch ganz neue Berufsbilder, die entstanden sind. Also welche Fähigkeiten brauchen zum Beispiel Nachhaltigkeitsmanager von morgen?
Das Thema Future Skills wird gerade in allen Universitäten stark diskutiert. Und ich glaube, ein großes Thema, was so seit 3, 4, 5 Jahren immer durch den Hörsaal auch geht, ist das Thema Resilienz. Ich glaube, worüber wir alle reden, beziehungsweise was wir gerade sehen, die Welt ist in einem dramatischen Wandel, sei auf der Klimaseite auf der einen Seite. Wir haben das Thema KI, was dazu kommt. Wir haben das Thema Krieg, was wir zum ersten Mal seit langem wieder in Europa haben. Also das Thema Anpassungsfähigkeit, Resilienz und ich hoffe auch weiter, ich sage, die positive Mindset. Das sind Themen, die wir auch versuchen, als Professorinnen und Professoren den Studierenden mitzugeben, um zu sagen, okay, die Welt verändert sich, auch schneller, als es vielleicht früher der Fall war. Aber ihr habt alle noch ein ganzes, nicht nur eine Karriere, sondern ein ganz langes und tolles Leben vor euch. Aber ihr müsst euch auch vorstellen, es wird anders, als es vielleicht jetzt ist, anders, als es vielleicht vor 3 oder vor 5 Jahren wird. Und das macht es ja so spannend. Also das ist ja eigentlich der innovative Gedanke, immer wieder sich selbst zu challengen, selbst sich in eine Richtung zu entwickeln und selbst damit zu wachsen. Ich glaube, das ist das Spannende. Und ja, das hat auch im Hörsaal stattgefunden, aber könnte es noch mehr sein, Frau Backhaus? Absolut. Da müssen wir auch noch alle besser werden.
Ja, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es gibt ja so ein Bild des Unternehmertums, so was in der Gesellschaft auch bei uns vorherrscht. Ändert sich das? Also gerade das Bild vom Unternehmertum bei jungen Menschen im Vergleich vielleicht zu diesen tradierten älteren Unternehmerinnen und Unternehmern?
Absolut. Ich sehe es, wenn man früher oder auch heute vielleicht noch den Tatort manchmal schaut, wer war letztendlich der Mörder? Ah, es war immer der Unternehmer. Immer
das
Gleiche. Oder der Gärtner, genau, einer von beiden. Aber so das Thema Startup, neue Kulturen, neu etwas entwickeln, also auch dieser ganze Entrepreneurship-Gedanke, der eigentlich, da muss man auch mal ein großes Respekt an die Höhle der Löwen geben, die das noch ein stärker salonfähig gemacht hat, was ja in anderen Kulturen viel, viel größer ist, unternehmerisch aktiv zu sein. Gerade in den letzten 10 Jahren extrem hat sich entwickelt und wir merken, die Studierenden kommen hin und sagen, super, ich verstehe die Fundamentals der Wirtschaft, aber diese auch noch weiter zu challengen, diese disruptiv anzusetzen und zu sagen, wo finde ich ein Problem, was kann ich vielleicht lösen, was ist ein Problem, was ich selbst habe, was ich künftig mit einem Unternehmen und deswegen kommt dieses Thema soziales Unternehmertum oder auch Sustainable Entrepreneurship wird immer stärker. Das merken wir ganz klar in der DNA von den Studierenden. Also das heißt auch die Anfragen nach, ich sag mal, mehr Gründungsberatung, mehr Entrepreneurship, mehr Verständnis zu den Future Skills. Also letztendlich, was alle oft vergessen ist, Entrepreneurship bedeutet ja nicht nur Startup zu gründen. Es bedeutet ja eigentlich das Mindset, sowohl entrepreneurial, also unternehmerischer, als auch intrapreneurial, also für sich selbst. Wie kann man selbst vielleicht seine eigenen Fähigkeiten ansetzen, um was Besseres in der Welt zu tun? Und dementsprechend, ja, und eine Sache sei noch gesagt, auch wenn wir immer über das Thema Unternehmen sprechen, also wir arbeiten ja ganz viel mit großen Unternehmen zusammen, auch mit Mittelständlern. Also ich habe noch nie jemanden in einem Unternehmen erlebt, der gesagt hat, ha, mir ist Nachhaltigkeit egal und ich schütte gerne Mineralöl in wo auch immer irgendwelche Abflüsse. Aber dieses Bild tragen wir immer noch mit, weil man denkt, oh, der Unternehmer, der macht Geld und Profit ist ja immer mit etwas Bösem verbunden. Und ich glaube, diese Heuristik, die müssen wir nach und nach mal ablegen, weil andere Länder, da ist es eher schön, gerade Blick USA, dass die Leute sagen, wow, toll, was du geleistet hast, toll und ich gönne dir den Erfolg und ich freue mich und damit hast du ja einen großen Impact auch in die Gesellschaft rein oder vielleicht auch nur in das nähere Umfeld und das ist ja eigentlich was Schönes.
Absolut, ja und das, wie Sie sagten, das ist ein enorm großer Hebel. Es ist aber schon so, glaube ich, dass gerade so junge, leidenschaftliche Gründerinnen und Gründer doch immer auch mal wieder mit Widerständen umgehen müssen. Es gibt zum Beispiel eine Veranstaltungsreihe, also unserer Stiftung, der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, zusammen mit der ISM, also mit ihrer Kollegin Professorin Brigitte Spieß. Und da gibt es Online-Seminare, da können sich dann auch Mitarbeitende, die Nachhaltigkeitsstrategien in ihrem Unternehmen implementieren wollen, weiterbilden. Und es gibt da einen Punkt, da kann man lernen, der Punkt lautet: Umgang mit Widerständen und Einwänden von Bedenkenträgern im Unternehmen. Also es gibt diese Bedenkenträger. Sind das dann die, die vor allem schon länger in traditionellen Unternehmen sitzen?
Ja, So auch, es gibt die natürlich überall. Und man muss sagen, diese Widerstände trifft man an allen Ecken und Enden. Das geht oft da aber auch darum, dass wir, und das meinte ich mit, dass Nachhaltigkeit noch ein Marketingproblem hat, dass oft gar nicht klar ist, was ist damit gemeint. Nachhaltigkeit ist erstmal ein Buzzword, genauso wie Innovation. Aber was bedeutet das konkret? Und das ein bisschen konkreter zu machen, ich glaube, das ist die Kunst. Und da muss man viel über das Thema Kommunikation kommen. Ja, wir sehen in den Unternehmen natürlich auch noch oft die Diskussion, ach, lass mich mit dem Thema doch in Ruhe. Ach, jetzt schon wieder etwa brauchen wir das nur für die Berichte? Brauchen wir das wirklich? Oder auch viele Leute, die sagen, ja, aber wir waren doch schon immer nachhaltig. Nur Nachhaltigkeit verändert sich ja auch über die Zeit, was ja spannend ist. Und ich glaube, wo viele einfach ernüchternd ist beim Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit hört nie auf. Also es geht ja immer weiter. Genauso wie Transformation. Hört nie auf. Es geht immer weiter. Die Leute hoffen nur irgendwann zu sagen, sind wir jetzt nicht so weit, dass wir damit irgendwie abhaken können und uns dem nächsten Thema widmen. Aber diesen Trugschluss, dem muss man entgegnen, weil man sagt, okay, die Reise geht immer weiter. Und das macht es ja so spannend, auch in dem Feld zu forschen und auch zu arbeiten.
Ja, absolut. Ich merke das bei den jungen Gründern und Gründerinnen, vor allem diese große Leidenschaft, also das Engagement, der Wille, auch eben gegen die Widerstände Entwicklungen durchzusetzen. Nicht immer nur zu meckern, also so wie schlecht alles läuft, sondern Lösungen zu finden mit und für die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Also vielleicht ist es jetzt auch klischeebehaftet, dass ich das vor allem der jüngeren Generation zuschreibe, aber das ist das, was ich bei Startups häufig beobachte. Wie erleben Sie das?
Absolut, ich sehe es genauso. Ich finde es auch spannend, gerade die jüngere Generation, die einen anderen Informationszugang hatte. Also ich kenne es eben noch aus meiner Studienzeit, ab in die Bibliothek, Bücher gelesen, natürlich dann irgendwie im Internet recherchiert und allem. Mittlerweile, man hat rund um die Uhr einen Computer bei sich oder ein Handy oder ChatGPT oder letztendlich irgendeine KI und kriegt ja damit einen Informationsoverload. Und dieses Thema, und das ist ja eigentlich das Schöne, nicht mehr alles so akzeptieren, sondern auch Sachen zu hinterfragen. Also diese kritische Reflexion, das ist ja etwas, wofür eigentlich Universitäten stehen sollten, als Ort, wo jeder auch in einer jungen Zeit seinen Charakter bildet und dort dementsprechend kritisch Sachen reflektiert, was es ja extrem spannend macht. Auf der anderen Seite haben wir so ein adäquates System oder ein antiquiertes System zum Teil, dass ein Professor denkt, ich stehe vor 1200 Leuten und ich bin der Professor und weiß alles besser und muss dort einfach, mache eher in den Frontalunterricht und mache eine reine Wissensvermittlung. Und das hat sich verändert, weil die Schule sich auch frühzeitig verändert hat und der ganze Informationsfluss transparenter geworden ist. Und dementsprechend da treffen zum Teil zwei systemische Herausforderungen aufeinander, die es spannend machen, aber die letztendlich ganz, ganz viel Potenzial haben, diese Themen aufzulösen.
Wie hat sich das denn verändert, Herr Fadel? Also bei mir ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich hatte noch klassischen Frontalunterricht. Wie läuft denn bei Ihnen jetzt mittlerweile die Lehre ab?
Also bei uns, wir versuchen ganz viel mehr oder mehr in Gruppenarbeiten zu machen. Wir versuchen natürlich, den Frontalunterricht reinzubringen. Wir versuchen aber, die Studierenden mehr zu integrieren. Das bedeutet, wir gehen mehr auf Use Cases ein. Wir schauen uns wirklich konkrete Praxisbeispiele an, fragen, wie ist da die Einschätzung? Wir machen mehr Gruppenarbeiten. Also es passiert wirklich mehr Interaktion, weil man merkt, in einem Zusammenspiel, in Teams oder eben auch manchmal mit unterschiedlichen Meinungen, dass man sagt, die eine Seite, ihr seid jetzt pro X, die andere Seite, ihr seid kontra X, jetzt diskutiert ihr und am Ende müsst ihr trotzdem zu einer Lösung kommen. Das sind ja wirklich realwirtschaftliche oder reelle Probleme und Herausforderungen, die wir versuchen damit zu adressieren. Und das geht weg von dem klassischen Thema, okay, du lernst jetzt alle Modelle auswendig und am Ende wirst du in der Klausur 90 Minuten über das Art Bulimie lernen abgefragt, dass man dann sagt, okay, ich habe alle Schaubilder auswendig gelernt, die kann ich und am Ende habe ich leider die Hälfte schon wieder vergessen und weiß gar nicht mehr, was letztendlich für meine realwirtschaftlichen Themen relevant sind. Und dementsprechend versuchen wir, mehr realwirtschaftliche Themen stärker zu adressieren.
Sie legen ja auch, also die ISM legt einen großen Schwerpunkt auf das Vernetzen, also auch das globale Vernetzen, Global Business Networking, bedeutet ja auch, dass man global Verantwortung übernimmt. Wie wird in den Wirtschaftsstudien das auch schon mitgedacht? Also dass Wirtschaft ein Teil des planetaren Systems ist und dass auch zukünftige Business Manager immer global denken sollten.
Was wir natürlich haben, das Thema interkulturelle Kompetenzen spielt eine große Rolle. Und für uns, wir haben frühzeitig gesagt, dass in jedem Studium an der ISM auch ein verpflichtendes Auslandssemester auf der einen Seite stattfindet, auch im besten Fall in Übersee, aber natürlich auch in Europa. Das heißt, man hat sowohl sofort kulturelle andere Kompetenzen auf der einen Seite. Zum anderen ist für uns verpflichtend, um einen Bachelor oder einen Master zu machen, Pflichtpraktikum bei einem Unternehmen und das dann in der Regel über 20 Wochen lang, dass man sieht, okay, das sind die wirklichen Herausforderungen, die ein Unternehmen hat. Und am Ende wissen wir gerade aus dem Studium, man lernt ja the most on the job und dementsprechend dort ein bisschen mehr in die reale Welt einzutauchen und zu sagen, okay, mit anderen Kulturen zu sprechen, um zu verstehen, wie tickt ein anderes Land, wie ticken andere Personen, aber auch wie sieht der Arbeitsalltag aus. Das macht es relevanter. Das heißt, weg von dem klassischen, wir fokussieren uns nur auf Theorie, sondern eher, was können wir euch an Skillset mitgeben, die für die reale Wirtschaft interessant sind? Und im Zuge dessen versuchen wir ganz, ganz viel außercurricular noch zu entwickeln. Viele Netzwerkveranstaltungen, viel auch mit Unternehmen zusammen sein, Exkursionen, direkten Austausch. Aber, und das ist der Vorteil, den wir als Privatuni natürlich haben, 50% unserer Dozierenden sind letztendlich Praxispartner. Bedeutet, das sind Personen, die in der realen Welt, in der realen Wirtschaft arbeiten, die diese ganzen Probleme und Herausforderungen kennen und die dann auch glaubhaft an die Studierenden weitergeben können. Und so wird auch schon im Studium ein Netzwerk gebaut.
Ja, in dem Zusammenhang kann man ja auch die Kooperation mit der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima einordnen. Und ich würde da jetzt nämlich auch gerne, weil Sie nochmal gesagt haben, in Übersee, dass viele rübergehen, Studierende. Es wird ja auch auf junge Unternehmer und Unternehmerinnen gesetzt im Zusammenhang mit der Entwicklung im globalen Süden. Also zum einen herrscht da zwar eine große Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen, zum anderen sind es vor allen Dingen die, ich weiß nicht, 15- bis 30-Jährigen, die da etwas ändern können. Also wie wichtig ist junges Entrepreneurship auch im globalen Süden? Welchen Impact können junge Menschen haben?
Einen ganz, ganz großen. Also, das ist ein wirklich zentrales Thema und es gibt auch ganz viele Initiativen in Deutschland, wie so etwas wie den Impact Hub. Dort wird genau das Thema Entrepreneurship oder Social Entrepreneurship zentral gefördert. Und ich glaube, die Welt, so muss man sagen, ist ja auch über die Zeit kleiner geworden. Damit meine ist, früher war dieses Thema Oversea, war ja okay, eine Weltreise und wo fliege ich und so viel Zeitunterschied und wie ist eigentlich die Kommunikation? Aber auch durch das Internet und diese Digitalisierung und Vernetzung ist das Ganze ja viel greifbarer. Ich sehe es, als mein älterer Bruder, der in Washington eine Zeit lang noch studiert hat, wir haben uns dann regelmäßig über verschiedene Communicator oder WhatsApp ausgetauscht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er so weit weg ist. Und auch das ist, die Welt wächst näher zusammen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Message und eine ganz schöne Botschaft, dass die Leute sehen, wir sind jetzt nicht mehr in Deutschland oder in Europa irgendwie so weit weg, sondern wir sind eigentlich nah aneinander und man kann innerhalb von, ich sag mal, 13 bis 20 Stunden überall auf der Welt sein und dort auch nachhaltig einen Impact zu bewirken. Das ist das Schöne. Und dementsprechend ist die Awareness, also quasi einfach diese Empfindung für das Thema Nachhaltigkeit auch im globalen Süden einfach größer geworden. Und ich sehe es gerade bei vielen internationalen Studierenden, die aus dem globalen Süden nach Deutschland kommen, ein Studium auch an der ISM wahrnehmen und dann sagen, wir wollen aber wieder zurück, um dort wieder quasi das Land vielleicht aufzubauen, entrepreneurial zu sein und bilden hier schon ein Netzwerk und werden hier toll unterstützt. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Bild und eine ganz schöne sinnstiftende Arbeit.
Ja, und was in dem Zusammenhang ja zählt, sind vor allen Dingen schnelle Lösungen. Und es gibt da ein Konzept der frugalen Innovation. Was steht hinter frugaler Innovation?
Das ist ganz, ganz spannend. Also unter Innovation, das meinte ich ja, ist letztendlich, versuchen ja viele zu sagen, okay, wie können wir etwas erstmal ändern? Aber die frugale Innovation soll eigentlich, ist der Ansatz zur Schaffung, ich nenne es mal, einfacher Produkte oder Dienstleistungen, indem man einfach unnötige Innovationen oder Funktionen weglässt, bedeutet, klassisch, man würde im Entrepreneurship sagen, ein Fokus auf dem MVP. MVP für Minimal Viable Product bedeutet das Kernprodukt. Und oft ist bei frugalen Innovationen gedacht, okay, versuch dich nicht in Schönheit zu sterben, sondern versuch einfach zu sagen, was ist einfach funktional und am Ende, was ist damit auch ein gewisser Fokus auf das Essentielle. Und da geht der Trend auch hin, gerade auch im globalen Süden.
Ja, also zum Beispiel so eine kleine Home-Solaranlage oder wir haben ja auch schon mal über Kocher gesprochen, die kein Feuerholz brauchen oder so eine Wonderbag, also eine Tasche, die hilft, Energie zu sparen beim Kochen. Sind das dann frugale Innovationen?
Man auch so sehen, also wir gehen oft in dem westlichen Gedanken davon aus, dass wir immer so einen starken Designaspekt haben. Und das sehen wir ja jeden Tag im Umgang mit unseren Mobiltelefonen, mit was auch immer. Und dementsprechend, es geht wirklich um eine stärkere Funktionalität. Und dementsprechend, ja, sowas kann es auch letztendlich sein. Und das Ziel soll immer sein, um einen Effekt zu bringen, der letztendlich für, ich sag mal, lebensnotwendig oder eben um sehr unterstützend zu sein. Dementsprechend kann sowas sein, es kann eine Lampe sein, es kann aber auch, manchmal sind es wirklich ganz abstruse, ich sag mal, unternehmerische und technische Fähigkeiten, wie man Licht in globalen Süden, in Lehmhütten reinbringt. Und da gibt es ganz, ganz viel, was man unter diesem Überbegriff frugale Innovation zusammenfassen kann.
Also keep it simple ist eigentlich
genau.
So das Motto.
Ja. Genau, keep it simple und im besten Fall keep it cheap, also dass es am besten Fall kostengünstig ist, dass es sehr nutzerorientiert ist und oft ist es so, gerade dafür, weil man eine andere Infrastruktur hat, dass es eine sehr einfache und oft robuste Bauweise hat.
Also im Sinne der Sustainable Development Goals sind das ja die Lösungen, die schnell zu mehr Nachhaltigkeit führen. Aber ich würde sagen, es braucht auch die großen Lösungen, um den Ländern im globalen Süden bei ihrer Entwicklung zu helfen. Oder was meinen Sie?
100%. Es ist ja ein Zusammenspiel aus beidem. Und ich glaube, man versucht ja immer, diesen großen Clou oder die große Entwicklung so ein bisschen top-down zu bringen, aber auch dieses Thema bottom-up, dass wir sagen, mit verschiedenen Initiativen, mit verschiedenen Bewegungen, da geht ja auch die Reise hin. Ich glaube, es ist immer ein Zusammenspiel aus beidem und wir müssen aufpassen, dass der eine nicht sagt, okay, ihr müsst es eher über eine Initiative machen und die anderen sagen, ja, wir müssen es eher über Regulierung und Richtlinien der Politik machen. Also es ist am Ende, wenn wir alle daran arbeiten, dass es der Gesellschaft besser geht, wird es der Gesellschaft besser gehen.
Ja, ich finde, das ist eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Aber ich frage immer gern noch mal am Ende auch so nach dem eigenen Motor oder der Motivation. Also was bewegt Sie, Herr Fadel, sich für Nachhaltigkeit und Transfer, haben Sie auch noch gesagt, und Innovation einzusetzen?
Ganz, ganz viel. Also was ich spannend finde, zum einen ist natürlich, man arbeitet nah an der neuen Generation und sieht auf einmal, wie positiv sich alles entwickeln kann. Und wenn man mich immer fragt, blicke ich positiv in die Zukunft, sage ich absolut, weil ich sehe, wie schlau die neue Generation ist, wie funktional oder auch wie schnell man mit ganz, ganz vielen Sachen zusammenarbeiten kann, wie gut man vernetzt ist und was sie auch alles für technische Fähigkeiten haben. Weiß, man kriegt immer die Diskussion mit neue Generation, Work-Life-Balance und die sollen erstmal ein Work-Life haben, bevor sie eine Work-Life-Balance wollen. Und das wird ja hoch und runter diskutiert für ganz, ganz viel. Aber ich sehe, da steckt ganz, ganz viel Wissen drin. Und was mich am Ende motiviert, da auch weiterzumachen, ist das, jeden Tag sich auch ein bisschen selbst zu challengen. Also ich habe ja in Wuppertal an der Schumpeter School promoviert. Und auch da ist ja, Schumpeter sagt, es gibt ja diese schöpferische Zerstörung. Das bedeutet, dass Altes oder vielleicht Etabliertes hinterfragt werden kann. Ich nenne es mal so ein bisschen einfach gesagt, um etwas Neues zu schaffen. Und das ist ja, was die Gesellschaft oder überhaupt die Menschheit über die Jahre ausgemacht hat. Und das finde ich spannend, da einen aktiven Beitrag zu leisten. Und dementsprechend für die gute Sache. Macht es extrem Spaß und ich sehe ganz viele begeisterte Leute um einen herum, die alle mit den gleichen Zielen, vielleicht mit anderen Ansätzen, daran arbeiten, dass die Welt am Ende ein besserer Ort wird. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr sinnstiftend.
Ja, ja, sehr wunderbar, dass Sie diese Erfahrung mit uns teilen, weil ja häufig eher der Missmut als so diese Zuversicht unter den Menschen herrscht. Und ich glaube da auch an die kommende Generation, an Innovation, also all das, das Forschen ist ja auch gerade an der Uni, da darf man groß denken, man darf ausprobieren, Visionen haben. Ne? Also das ist ja das Wunderbare, woran wir auch jetzt, wie Sie sagten, schon seit Jahrhunderten gewachsen sind.
Ja, und was ich glaube ein bisschen noch dazu kommt, ist, die Herausforderung war, warum wir manchmal so ein bisschen schweratmig auch in Deutschland oder auch in Europa sind. Oft wird bei Wirtschaft auf das Thema so, oder man schaut bei sich selbst im Umfeld auf die individuelle Konsequenz. Was bedeutet das denn für mich, wenn ich nachhaltig bin? Darf ich dann weniger fliegen? Soll ich mehr Müll trennen? Bedeutet das, dass ich mehr vegan essen soll? Fleischkonsum reduzieren? Das heißt, wir gucken immer auf uns und vergessen dabei so die kollektiven Konsequenzen, weil am Ende der Mensch neigt dazu, und das gibt es in 1000 Theorien, der Mensch achtet natürlich für sich kurzfristig als soziales Wesen, worum geht es, aber die kollektiven Konsequenzen, die letztendlich dahinter sind, die versucht man schön auszublenden. Und der Mensch ist da großartig drin, auch zu sagen, ja, okay, das wird ja nicht so sein und in 5 Jahren, das klappt schon. Und da muss man halt einfach wieder stärkere Awareness schaffen. Und das ist der Bogen, den man an einer Uni gut spannen kann und sagen kann, Leute, wir müssen euch frühzeitig darüber informieren, weil das Thema Nachhaltigkeit oder auch das Thema, ich nenne es mal Klimakrise. Dennis Meadows hat in The Limit of Growth das 1972 schon in einer Simulation gesagt, vereinfacht, und sagte, naja, wir können nicht ewig wachsen, wenn wir nur begrenzte Ressourcen haben. Und ich meine, das ist seit über 50 Jahren bekannt, aber ich meine, wir sind jetzt 53 Jahre später und es ist so aktuell wie noch nie, was es ja dann auch spannend macht, wo wir sagen müssen, wie müssen wir als Universität auch dieses Wissen, was wir schon lange haben, noch stärker in die Gesellschaft bringen. Und das ist eben auch die nächste große Motivation, nicht nur die Studierenden darüber zu informieren, sondern auch die Gesellschaft zu informieren, weil es gibt noch ganz, ganz viel, ich nenne es mal, gefährliches Halbwissen über das Thema Nachhaltigkeit, was man aus der Welt schaffen sollte.
Ja, und da ist die Uni eine Keimzelle, haben wir am Anfang schon gesagt, für Transformation. Und dass das Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaftswissenschaft vor allen Dingen ankommt, ist da besonders wichtig, weil da ein großer Hebel liegt. Herr Fadel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen und wünsche auch der Stiftung, die ja gerade 5-Jähriges hatte, ein tolles Jubiläum und nicht nur die nächsten 5 Jahre, sondern hoffentlich auf die nächsten 50 Jahre, dass es genauso gut weitergeht.
Vielen Dank. Professor Dr. Barker Fadel ist Vizepräsident für Transfer, Nachhaltigkeit, Entrepreneurship und Innovation an der International School of Business, also der ISM. Und Bildung sei ein wichtiger Schlüssel für nachhaltige Entwicklung, sagt er, setzt vor allem auf junge, auch Gründerinnen und Gründer und Studierende, die mit ihren innovativen Ideen die Transformation vorantreiben, auch im globalen Süden, zum Beispiel mit frugalen Innovationen. Das war wieder eine Folge Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Das ist ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus und wir freuen uns über Ihr Feedback, also gerne an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.